Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Sarah Wagenknecht will abtreten vom Amt der Linksfraktionschefin. Unser Korrespondent in Berlin informiert uns gleich darüber, was dahinter steckt. In der Europapolitik legt Annegret Kramp-Karrenbauer ihre Vision vor und in der Partei ist man bemüht, das nicht als Dissens zwischen der Kanzlerin und der CDU-Parteivorsitzenden erscheinen zu lassen. Wir berichten aus Äthiopien, wo der Flugschreiber der gestern abgestürzten Boeing gefunden wurde. Er soll auch Auskunft darüber geben, wie eine so neue Maschine abstürzen konnte. Wegen der andauernden Stromausfälle in Venezuela wirft Präsident Maduro den USA Sabotage vor. Sein politischer Gegenspieler Juan Guaido kontert im Deutschlandfunk.
Sabotage ist, die Investitionsgelder geraubt zu haben. Sabotage ist, die humanitäre Hilfe nicht ins Land zu lassen. Für mich will sich das Regime von Maduro, des Diktators, nur entschuldigen, weil das, was sich jetzt in Venezuela abspielt, in seiner Verantwortung liegt.
Jetzt will Guaido den Notstand in Venezuela ausrufen. Ob das an Maduro vorbei gelingen kann, besprechen wir in dieser Sendung. Im Hintergrund ab 20 vor 7 geht es um Europas vergessene Flüchtlinge, das Elend in den Lagern auf griechischen Inseln. Bis dahin am Mikrofon ist Marina Schweizer. Guten Abend. Es war noch nicht alles, was am Wochenende zu Sarah Wagenknecht bekannt wurde. Da hieß es noch, sie ziehe sich lediglich aus der von ihr mitbegründeten linken Sammlungsbewegung Aufstehen zurück. Aber Wagenknecht geht offensichtlich den ganzen Weg des Rückzugs. Am Nachmittag wurde bekannt, dass sie auch den Fraktionsvorsitz der Linkspartei abgeben will. Christoph Schäfer berichtet aus unserem Hauptstadtstudio.
Für Sarah Wagenknecht sind es gesundheitliche Gründe, die sie zu diesem Schritt bewogen haben und die Arbeitsbelastung, die stetig zugenommen habe. Das geht aus einem Brief hervor, den die Fraktionschefin an ihre Fraktion geschrieben hat und der dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio vorliegt. Der Schritt kommt für viele überraschend, da sie erst in der vergangenen Woche nach langer Krankheit wieder öffentlich aufgetreten ist und sich in einer Debatte über den Freihandel wieder engagiert für ihre politischen Ziele eingesetzt hat.
Man muss aufpassen, dass nicht Marktmacht entsteht, weil Marktmacht wird immer missbraucht. Wir haben die Hidden Champions, das sind mittelständische Weltmarktführer. Die sind weltmarktführend, obwohl sie nicht sehr groß sind. Und ich glaube, das ist die viel bessere Lösung.
Bis zur regulären Neuwahl der Fraktionsspitze im Oktober möchte die 49-jährige Wagenknecht die Geschäfte weiterführen. Allerdings hätten ihr die lange Krankheit, deren Auslöser in erster Linie Stress und Überlastung waren, Grenzen aufgezeigt, die sie in Zukunft nicht mehr überschreiten möchte, schrieb die Fraktionschefin an die Mitglieder ihrer Fraktion im Deutschen Bundestag. Diese hätten emotional reagiert, meint Jan Korte, parlamentarischer Geschäftsführer der Linken. Zudem fügte er hinzu, dass Wagenknecht ihr Bundestagsmandat behalte. Und?
Dass Sarah Wagenknecht aktiv in den Wahlkämpfen zur Europawahl, zu den Kommunalwahlen und natürlich auch zu den ostdeutschen Landtagswahlen auftreten wird für die Linke. Ihr Wahlkampfkalender ist mehr als prall gefüllt, selbstverständlich mit dem Hinweis, soweit es ihre Gesundheit zulässt.
Mögliche Kandidaturen für die nächste Wahl zur Fraktionsspitze hätte es nach Wagenknechts Ankündigung nicht gegeben. An einer Spitze, die verschiedene Strömungen in der Partei abbildet, möchte die Linke, laut Korte, auch nach Wagenknecht als Fraktionschefin festhalten. Spannungen beim Thema Migrationspolitik, Sarah Wagenknechts Engagement bei der sogenannten Aufstehenbewegung. Jan Korte hält sich am heutigen Tag mit Kritik zurück. Im Gegenteil.
Richtig ist, dass wir in dieser Fraktion, auch im Gegensatz zu früheren Fraktionen, es wirklich hinbekommen haben. Und das ist maßgeblich ein Verdienst von Sarah Wagenknecht und Dietmar Bartsch. Bei aller Kritik, die es daran natürlich gibt, dass dort diese Flügel, und der ein oder andere erinnert sich noch, wie wir uns früher die Rüben eingeschlagen haben, dass dort in der Fraktion trotz unterschiedlicher Auffassungen in der einen oder anderen Frage miteinander wirklich vernünftig gerungen wird.
Doch viele in der Fraktion dürfte der politische Rückzug freuen. So schrieb die linken Bundestagsabgeordnete Anke Domscheit-Berg auf Twitter: Der zweite Rückzug von Sarah Wagenknecht vom Fraktionsvorsitz der Linksfraktion ab Herbst. Ich halte das für eine gute Entscheidung. Reaktionen auch aus der SPD. Deren stellvertretender Vorsitzender Ralf Stegner sieht nach dem Rückzug von Wagenknecht mögliche Chancen für neue Bündnisse mit seiner Partei. Das hat Stegner der Nachrichtenagentur dpa gesagt. Für viele Beobachter gibt es jedoch auch politische Gründe, die viel mit ihrer schon teilweise isolierten Rolle in der Partei und der mehr oder weniger gescheiterten Initiative Aufstehen zu tun haben. Erst am Wochenende hatte sich Wagenknecht aus der Führung der Bewegung Aufstehen zurückgezogen, um dort eine Neuaufstellung der von ihr mitbegründeten Bewegung zu ermöglichen, die jedoch nicht den Zuspruch hatte, den Wagenknecht sich zum Start im vergangenen Herbst erhofft hatte.
Und zu diesem Thema können Sie ab 19.05 Uhr auch einen Kommentar hier im Deutschlandfunk hören. Was eine neue Vision für die gebeutelte EU angeht, wurde Frankreichs Präsident Macron schon früh als großer Reformer gepriesen. Doch Macrons Initiative für Europa, die er vor 1,5 Jahren an der Pariser Sorbonne vortrug, entfachte auch bei deutschen Politikern noch kein Feuer. Vergangene Woche wieder eine Macron-Rede zur Europapolitik. Die Antwort darauf kam nicht etwa von der Bundeskanzlerin, sondern von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Nicht nur das Zeichen, das einige darin ausmachen, ist seither Thema in Berlin. Auch die Stoßrichtung der Parteivorsitzenden. Frank Capellan berichtet.
Wo ist Merkel? Das fragen sich selbst manche Christdemokraten, weil nicht die Kanzlerin, sondern die CDU-Vorsitzende auf die Pläne des französischen Präsidenten reagiert hat. Als Macron letzte Woche einen neuen Aufschlag machte, antwortete nur ihr Sprecher. Am Wochenende dann Kramp-Karrenbauer, heute Nachmittag schließlich doch noch Merkel.
Ich finde es sehr gut, dass jetzt in dem aufkommenden Europawahlkampf die Vorsitzende der CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, die Position der CDU noch einmal markiert hat. Dass die CDU einfach mal deutlich macht, wo sie die Reise hingehen, das finde ich richtig.
Die SPD allerdings findet es gar nicht richtig, wie der Koalitionspartner genau das tut. Die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer warnt vor einheitlichen Rentensystemen. Auch die Idee einer europäischen Arbeitslosenversicherung stößt bei ihr auf Widerspruch. Vor allem aber wollen sich die Konservativen Macrons Forderung nach einem europäischen Mindestlohn nicht anschließen. Katharina Barley, SPD-Spitzenkandidatin bei der Europawahl, kontert im Deutschlandfunk scharf.
Insgesamt ist das Ganze gerade gegenüber Frankreich eher fast ein unfreundlicher Akt. Der Schritt hin zu einem sozialen Europa, den wir dringend brauchen, den lehnt Frau Kramp-Karrenbauer ausdrücklich ab. Macron ist ja nun wirklich kein Sozialdemokrat, aber er vertritt zum Beispiel einen europäischen Mindestlohn. Das halte ich für eine sehr wichtige und sehr gute Entwicklung. Da hat Frau Kramp-Karrenbauer sehr brüsk drauf reagiert.
Annegret Kramp-Karrenbauer selbst geht am Morgen in die Offensive. Die CDU nehme als größte Volkspartei in Deutschland ihre Verantwortung wahr, bekräftigt sie gegenüber Welt TV. Dass sie Macron in vielen Punkten widerspricht, will die Parteivorsitzende nicht als grundsätzlichen Dissens zwischen Paris und Berlin verstanden wissen.
Nein, das ist gar kein Riss. Wir haben viele Bereiche, wo wir sehr grundsätzlich einer Meinung sind, etwa beim Thema Außengrenzenschutz, beim Thema Sicherheit und Verteidigung, dass wir etwa zu einem Binnenmarkt für Banken kommen müssen. Das Thema Klimaschutz steht ganz oben auf der Agenda. Und dass die CDU zum Thema Umverteilen, zum Thema ganz einheitlicher Sozialstandards in Europa eine andere Auffassung hat, das ist jetzt allerdings nichts Neues.
Dass Kramp-Karrenbauer vorprescht, nährt Spekulationen. Sie könnte doch vorzeitig nach der Kanzlerschaft greifen. Die konservative Werteunion springt auf, fordert den Rücktritt Angela Merkels als Regierungschefin. Damit allerdings wäre das Ende der Koalition wohl besiegelt. Die Sozialdemokraten sind nicht gewillt, die CDU-Vorsitzende ohne Neuwahl zur Kanzlerin zu machen. Die Christdemokraten wiederum sind daher hörbar bemüht, das Reden über ein nahes Ende der Ära Merkel zu beenden. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner.
Also das diskutiert in der gesamten CDU und glauben Sie mir, ich bin viel an der Basis, überhaupt niemand.
Die Frage stellt sich überhaupt nicht. Unsere Kanzlerin ist gewählt und es gibt ein klares Verfahren, es gibt eine klare Amtszeit. Also was meinen Sie, wie viele Leute hätten schon zurücktreten müssen, wenn man alle Forderungen ernst nehmen würde?
Nach einer heute veröffentlichten Forsa-Umfrage wünschen sich 67% der Bundesbürger, dass Angela Merkel bis zum Ende ihrer Amtszeit im Jahr 2021 Kanzlerin bleibt.
Gestern haben ZDF-Korrespondent Jörg Brase und Tagesspiegel-Reporter Thomas Seibert die Türkei verlassen. Unfreiwillig. Ihnen wurde vom Presseamt in Ankara die Akkreditierung verweigert. Wie schwer das die Beziehung zwischen Deutschland und der Türkei belastet, wurde heute auch aus den Reaktionen deutlich. Matthias von Lieben berichtet.
Akkreditiert entweder uns alle oder wir gehen alle gemeinsam. So müsse jetzt die Botschaft an die Türkei lauten, forderte der in Deutschland im Exil lebende türkische Journalist Can Dündar heute auf Twitter. Nicht ganz so entschieden wie Dündar protestierte Regierungssprecher Steffen Seibert dann am Vormittag in der Bundespressekonferenz. Die Verweigerung der Akkreditierung sei nicht nachvollziehbar, sagte er und weiter.
Die Bundesregierung nimmt das mit Bedauern und sie nimmt es auch mit Unverständnis zur Kenntnis.
Die Bundesregierung würde das Interesse der beiden ausgewiesenen Auslandskorrespondenten Thomas Seibert vom Tagesspiegel sowie Jörg Brase vom ZDF und aller anderen Journalisten in der Türkei weiter vertreten.
Die Korrespondenten müssen in der Türkei ihre Arbeit frei tun können. Und wir erwarten, dass die türkische Regierung eine rasche Lösung findet für die deutschen und europäischen Korrespondenten, die ja, wie Sie wissen, im Moment noch auf Nachricht warten, ob ihre Akkreditierung verlängert wird oder nicht. Das muss rasch gelöst werden.
Man stehe mit der türkischen Regierung in engem Kontakt, so Seibert. Das Presseamt in Ankara hatte Seibert, Brase und dem NDR-Reporter Halil Gülbeyaz vor rund einer Woche ohne Begründung mitgeteilt, dass ihr Antrag auf eine neue Pressekarte nicht bewilligt worden sei. Das ZDF hatte angekündigt, dagegen zu klagen. An uns soll ein Exempel statuiert werden, sagte Tagesspiegel-Journalist Thomas Seibert heute Morgen im Gespräch mit dem Deutschlandfunk.
Natürlich bin ich enttäuscht, ich bin traurig darüber, dass ich dieses Land verlassen musste. Allerdings ist es so, dass ich ja vor allen Dingen Journalist bin und wenn ich in einem Land nicht mehr anständig arbeiten kann, dann muss ich halt gehen. Das ist zum Teil eben auch Berufsrisiko.
Inakzeptabel findet Außenminister Heiko Maas den Vorgang. Das ist nicht mit unserem Verständnis von Pressefreiheit vereinbar, so Maas gestern Abend im ARD-Bericht aus Berlin. Am Wochenende hatte das Auswärtige Amt in einer ersten Reaktion die Reise- und Sicherheitshinweise für die Türkei verschärft. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer spricht heute im Tagesspiegel von einem Akt staatlicher Willkür. Gegenüber Welt-TV betonte sie am Vormittag, dass die Türkei sich damit aus dem partnerschaftlichen Prozess entfernen würde. Man müsse hinterfragen, ob es noch Sinn mache,
einen Prozess voranzutreiben, von dem ein Partner ganz deutliche Signale setzt, dass er in keinster Weise mehr oder kaum noch die entsprechenden Werte, die wir in Europa hochhalten, teilt.
Die Türkei passt nicht in die EU, schreibt der CSU-Politiker und Fraktionschef der Konservativen im EU-Parlament Manfred Weber auf Twitter.
Keiner ist in der Türkei sicher, weder deutsch noch nicht deutsch, das ist ein Willkürstaat.
Sagt auch Grünen-Politiker Cem Özdemir heute Morgen im Deutschlandfunk. Im März stünden in der Türkei zudem Kommunalwahlen an, die für Erdogan keine guten Ergebnisse verheißen würden.
Und er braucht die permanente Eskalation, er braucht permanent einen inneren Feind, um seine Wähler zu mobilisieren.
Um den Druck zu erhöhen, müssten die Hermes-Bürgschaften für deutsche Unternehmensinvestitionen ausgesetzt werden, so Özdemir. Auch andere Spitzenpolitiker in Berlin üben Kritik an der Türkei. Die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles bezeichnet den Fall im Tagesspiegel als relevanten Rückschritt für die deutsch-türkischen Beziehungen. Linke und FDP forderten ebenfalls, den Druck auf Ankara weiter zu erhöhen. Der Deutsche Journalistenverband appellierte an Außenminister Heiko Maas, den türkischen Botschafter wegen fortwährender Verletzung der Pressefreiheit einzubestellen.
Matthias von Lieben aus Berlin. Kurz nach dem Start in Addis Abeba verunglückte eine Boeing der Ethiopian Airlines gestern. Keiner der 157 Flugzeuginsassen überlebte den Absturz. Heute gab das Auswärtige Amt bekannt, dass unter ihnen auch 5 deutsche Reisende waren. Jetzt wurde der Flugschreiber gefunden. Er soll wichtige Informationen zum Hergang dieses Absturzes liefern. Die Aufklärung ist auch deshalb so brisant, weil es sich um einen recht neuen Flugzeugtyp handelt und es erst im Oktober in Indonesien einen ähnlich verlaufenden Absturz mit dem gleichen Flugzeugmodell gegeben hat. Erste Luftfahrtbehörden und Airlines verhängen ein Flugverbot. Aus Nairobi berichtet Linda Staude.
Eine Schweigeminute zum Auftakt. Die Vereinten Nationen haben ihren Umweltgipfel in Nairobi mit dem Gedenken an die Opfer des Flugzeugabsturzes in Äthiopien begonnen. Zuerst möchte ich gemeinsam mit dem Vorsitzenden Minister Kissler unser tief empfundenes Beileid ausdrücken für die Opfer und alle Betroffenen der Tragödie dieses Absturzes. So die kommissarische Chefin des UN-Umweltprogramms UNEP, Joyce Msuya. 22 Mitarbeiter verschiedener UN-Organisationen sind bei dem gestrigen Unglück ums Leben gekommen. Insgesamt starben 157 Menschen. Unser Fokus war und ist neben der Untersuchung der Unglücksursache das Wohlergehen der Familien und Freunde der Opfer. Deshalb haben wir seit gestern ein Team im Einsatz, das psychologische Betreuung und andere Unterstützung für sie anbietet, erklärte der kenianische Verkehrsminister James Macharia. Die Todesopfer kamen aus über 30 Nationen, darunter auch 5 deutsche Staatsbürger. Aber die meisten waren Kenianer. Eine Familie aus Homa Bay in Westkenia hat ihre erwachsene Tochter verloren. Wir sind sehr traurig, mehr kann ich dazu nicht sagen, weil ich sonst weinen muss. Wir beten, dass Gott unsere Familie schützen möge, weil es eine sehr schwere Zeit für uns ist. Äthiopien hat den heutigen Montag zum Staatstrauertag erklärt. Unterdessen haben Experten an der Absturzstelle damit begonnen, die Überreste der Boeing 737 MAX 8 zu bergen. Es sieht hier so aus, als wäre die Maschine unter die Erde getaucht. Die Flügel sind abgebrochen und überall verstreut. Die Leute von der Fluggesellschaft haben gesagt, der Rumpf ist in diesem Loch begraben. Im Moment graben wir, um herauszufinden, was passiert ist. Wang Guanghui arbeitet für die chinesische Eisenbahnfirma, die in Äthiopien eine neue Bahnlinie baut und bei den Sucharbeiten hilft. Mittlerweile haben die Ermittler sowohl den Flugdatenschreiber als auch den Stimmrekorder aus dem Cockpit gefunden. Ihre Auswertung und die Aufklärung des Unglücks wird voraussichtlich Monate dauern.
We don't know the cause of the accident.
Wir kennen die Ursache des Unfalls nicht, aber wir werden uns genau an die internationalen Vorschriften halten. Ein Vertreter des Herstellers Boeing und der US-amerikanischen Verkehrsbehörde NTSB sowie der äthiopischen Luftfahrtbehörde werden kommen. Das sind die richtigen Organisationen für eine solche Untersuchung, erklärte der Chef von Ethiopian Airlines Tewolde Gebremariam. Trotz dieser Unklarheiten gibt es eine Debatte über die Sicherheit der Boeing 737 MAX 8, die das Unternehmen erst seit gut 2 Jahren baut. Yilmar Goshu von Ethiopian Airlines in Kenia. Wir haben für unsere gesamte Flotte von Boeing 737 MAX 8 ein Startverbot erteilt. Das ist eine Vorsichtsmaßnahme und bedeutet nicht, dass der Unfall etwas mit Fehlern an diesen Maschinen zu tun hätte. Wir haben diese Maßnahme zur zusätzlichen Sicherheit ergriffen. Die Flugsicherheitsbehörden von China und Indonesien haben ihren Airlines ein Startverbot für das Boeing-Modell erteilt. Cayman Airways hat ebenfalls beschlossen, Flugzeuge dieses Typs bis auf Weiteres am Boden zu lassen. Im Gegensatz dazu haben andere Airlines wie Fly Dubai oder der deutsche Ferienflieger TUI Fly beschlossen, die 737 MAX 8 weiter einzusetzen, da es keine begründeten Zweifel an ihrer Flugfähigkeit gebe.
Berichtet Linda Staude. Kein Licht, kein Wasser, manchmal kein Gas. So beschreibt es ein Bewohner eines armen Viertels in Caracas, was aktuell in seinem Land Venezuela los ist. Er nennt es die schlechteste Versorgung der Welt. Seit Donnerstag gibt es landesweit massive Stromausfälle. Die Regierung Maduro macht dafür die USA verantwortlich und spricht von einem Cyberangriff. Diese Begründung sei ein Witz, befand dagegen der selbsternannte Übergangspräsident Guaido gerade in einem Interview im Deutschlandfunk. Er will angesichts der Lage heute den Notstand erklären lassen. Unser Korrespondent Burkhard Birke ist zurzeit in Venezuela. Wir haben ihn vor der Sendung erreicht. Ich habe ihn als erstes gefragt, wie will Guaido das machen, an Präsident Maduro vorbei?
Nun, die Assemblea Nacional, die Nationalversammlung, das Parlament, will heute auf einer Notstandssitzung diese Notstandsmaßnahmen beschließen, den Alarmzustand. Allerdings, Sie haben das erwähnt, an Maduro vorbei geht das theoretisch nicht, weil diese Nationalversammlung ist eine Lame Duck. Sie hat im Prinzip nichts zu sagen. Sie ist abgemeldet worden von der Regierung, die ja die verfassungsgebende Versammlung wählen lassen hat vor 2 Jahren. Und diese verfassungsgebende Versammlung ist das einzige Organ, was im Land bestimmen kann, zusammen mit der Exekutive. Von daher gesehen ist es nur eine Art Plan B. Allerdings hat Juan Guaido erklärt, dass er auch in Kontakt ist mit ausländischen Experten, die notfalls bereit wären, eben hier die Stromversorgung sicherzustellen. Er hat insbesondere 2 Länder genannt, nämlich Deutschland und auch Japan.
Was gibt es denn dazu konkret? Wie sollte eine solche Hilfe aussehen? Hat er sich dazu geäußert?
Nein, hat er noch nicht. Und das ist natürlich auch sehr schwer, weil im Prinzip geht so etwas nur mit der Regierung. Und er hat ja auch in dem Interview, was ich heute Morgen mit ihm geführt hatte, gesagt, dass im Prinzip, dass er hieße, dass die Regierung Maduro nachgeben müsste und zugeben müsste, dass es hier nicht eben ein Sabotageakt der USA war, wie sie behauptet, sondern dass eben hier massive Defizite bei der Unterhaltung des Stromnetzes existieren in Venezuela und dass eben diese schlechte Wartung des gesamten Netzes, der Turbinen, der ganzen Stromversorgung der eigentliche Grund sind für diese massiven Stromausfälle. Man müsste sich vorstellen, in Deutschland würden 4 Nächte und mehr als 3 Tage nun der Strom in 80% des Landes ausfallen, was das für verheerende Wirkungen hat. Es ist so massiv, was hier passiert, dass zum Beispiel auch die Öl Produktion total lahm liegt, dass man kein Öl mehr exportieren kann. Und wir alle wissen, dass Öl der Lebensnerv von Venezuela ist. Man muss sich auch vorstellen, dass hier alle Geschäfte geschlossen sind, dass heute niemand zur Arbeit geht, die Schulen geschlossen sind und dass man einfach nur versucht, jetzt irgendwie auch die Leute mit Wasser zu versorgen. Wo es Strom gibt, wird das alternierend getan nach Notfallplänen. Also die Situation ist sehr, 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 sehr angespannt und man darf eigentlich damit rechnen, dass früher oder später hier die Situation sehr, sehr explosiv werden kann. Denn wie lange die Leute sich hier vom Militär und Polizei einschüchtern lassen und nicht auf die Straße gehen, um dagegen zu demonstrieren, ist ein offenes Geheimnis. Das weiß niemand. Die Situation wird immer unberechenbarer.
Das ist ja auch offenbar eine recht zermürbende Situation für die Bevölkerung. Sie hatten ja auch davon berichtet, dass zum Beispiel die Versorgung in Krankenhäusern eben sehr schwierig ist. Wie haben Sie denn die Anspannung, die steigende Anspannung jetzt auch übers Wochenende vor Ort beobachtet?
Nun, die Leute sind total verzweifelt zum Teil. Also manche versuchen irgendwie noch an Essbares zu kommen. Manche Supermärkte in Maracaibo sollen sogar Lebensmittel verschenkt haben, bevor die total verderben. Ich bin an einigen Supermärkten vorbei, wo man gerochen hat, dass hier verdorbenes Fleisch ist und wo offenbar wir den Leuten dann doch immer noch zum halben Preis diese verdorbenen Lebensmittel verkauft werden. Das ist ein Riesenskandal. Das größte Problem ist natürlich die Wasserversorgung und Sie haben es angesprochen, die Hospitäler. Hier sind angeblich nach Angaben der Opposition, die da eine Art Überwachung und Kontrolle mit befreundeten Ärzten und so führt, Nierenpatienten gestorben, weil sie eben die Dialyse nicht machen konnten. Und es ist die Rede von mindestens 17 Toten. Man geht aber davon aus, dass eben durch die Stromausfälle weit mehr Menschen in den Krankenhäusern gestorben sind, weil längst nicht alle einen Generator haben, wie die Regierung behauptet, die sowieso alles sehr, sehr schön redet und hier immer wieder von der Sabotage der Faschisten des Imperiums USA und der Opposition spricht, um hier von eigenen Fehlern abzulenken. Die ganze militärische Organisation hat nämlich die Stromversorgung schon seit Jahren unter sich. Und Juan Guaido hat ja in dem Interview behauptet, dass die 100 Milliarden Dollar, die vor etwa 8-9 Jahren zur Verfügung gestellt worden sind, zur Sanierung des Stromnetzes in dunklen Korruptionskanälen verschwunden sind.
Die Schilderung von Burkhard Birke aus Venezuela. Sportlich geht es beim Chemnitzer Fußballclub nach Insolvenzanmeldung und Abstieg wieder aufwärts. Trotzdem bekommt der Verein gerade aus verschiedensten Ecken volle Breitseite, weil er am Samstag eine Gedenkfeier im eigenen Stadion geduldet hat. Die galt einem verstorbenen rechtsextremen Fan. Die gemeinsame Trauer zu ermöglichen sei ein Gebot der Mitmenschlichkeit, hieß es noch am Wochenende vom Verein. Nun kommt weiter Bewegung in die Sache. Bastian Brandau berichtet.
Die öffentliche Trauerbekundung für einen verstorbenen Neonazi im Chemnitzer Stadion vor dem Heimspiel am Samstag hat weitere Konsequenzen. Der Chemnitzer FC teilte heute mit, er habe sich von einem Mitarbeiter der Presseabteilung getrennt. Auch die Fanbetreuerin ist nicht mehr in ihrem Amt. Sie hatte sich in einem Facebook-Post lobend gegenüber dem verstorbenen Hooligan geäußert. Auch mit dem Stadionsprecher, der einen Gedenktext verlesen hatte, will man nicht mehr zusammenarbeiten. Schon gestern hatte der kaufmännische Geschäftsführer, zuständig für die Spieltagsorganisation, sein Amt niedergelegt. Der Chemnitzer FC hat heute außerdem Anzeige gegen Unbekannt gestellt, wegen aller in Betracht kommender Delikte, wie es in einer Pressemitteilung hieß. Man wolle klären, wieso der Ablauf rund um das Spiel vom festgelegten Sicherheitskonzept abgewichen sei, sagte der Insolvenzverwalter des Vereins Klaus Simon. Nach Aussagen der zuständigen Mitarbeiter hätten massive Ausschreitungen gedroht. Beim Chemnitzer FC sehe man daher zumindest einen Anfangsverdacht der schweren Nötigung und der Androhung eines schweren Landfriedensbruchs. Die heutige Mitteilung, dass es Bedrohungen gegeben habe, mache die Situation aus seiner Sicht noch schlimmer, sagt der Chemnitzer Landtagsabgeordnete der Grünen, Volkmar Tschocke.
Spätestens dann hätte man ja wirklich Polizei offensiv einschalten müssen und auch das Gefahrenpotenzial, was hinter einer solchen Bedrohungslage steht, auch erkennen müssen. Nach meinem Eindruck haben wir es hier nicht mit einer bloßen Fehleinschätzung der Situation zu tun, sondern es ist ein Ausdruck eines wirklich fehlenden Problembewusstseins zum Thema Rechtsextremismus im Fußball.
Auch heute teilte der Chemnitzer FC mit, die Verantwortlichen in Verein und Fußball GmbH distanzierten sich in entschiedenster Form von den Ereignissen. Sie wendeten sich gegen jede Form von Rechtsradikalismus und seien nicht bereit, vor diesen Ideologien zurückzuweichen und den Fußball in Chemnitz aufzugeben. Ein Bekenntnis, das heute in Chemnitz viele in Frage stellten. Der grüne Landtagsabgeordnete Volkmar Tschocke.
Weil wenn man dann eine solche Aktion zulässt, auch mit dieser deutlich über eine Trauerbekundung hinausgehende Botschaft, dann muss man doch die Frage stellen, inwiefern das auch wirklich ernst genommen wird mit der Grundhaltung gegen Rassismus und Nationalismus.
Auch das sächsische Innenministerium hat heute zu den Vorfällen am Samstag Stellung bezogen. Innenstaatssekretär Günther Schneider nannte es völlig inakzeptabel, dass ein Fußballclub ein solches Gedenken veranstalte. Auch Schneider forderte den Chemnitzer FC auf, sich mit seiner Rolle und seinem Selbstverständnis kritisch auseinanderzusetzen. Man prüfe außerdem die strafrechtliche Relevanz der Ereignisse.
Ja, das ist natürlich jetzt ein Rückfall,
sagte der Vorsitzende des Nordostdeutschen Fußballverbandes Erwin Buger dem MDR Fernsehen.
Der NOAV ist natürlich gegen jegliche politische Einflussnahme und wir verurteilen das. Wir werden aber die Konsequenzen aus diesem Vorfall ziehen müssen, nachdem wir den Sachverhalt auch allumfassend aufgeklärt haben.
Inzwischen hat der NOAV offiziell Ermittlungen gegen den Chemnitzer FC aufgenommen. Vereinsintern hat der Chemnitzer FC seinen Stürmer Daniel Frahn mit einer Geldstrafe belegt. Er hatte beim Torjubel ein T-Shirt hochgehalten und damit ebenfalls Solidarität mit dem verstorbenen Neonazi gezeigt. Heute wurde bekannt, dass es am Samstag auch in Cottbus im Stadion zu Solidaritätsbekundungen gekommen war. Der Cottbuser Oberbürgermeister Holger Kelch verurteilte die Genehmigung eines entsprechenden Banners durch den FC Energie. Eine solche Aktion sei Wasser auf die Mühlen der rechtsextremen Szene, aber auch derer, die die Stadt Cottbus pauschal in die rechte Ecke stellten.
Berichtet Bastian Brandau. Es ist ein Tag, der sich schmerzlich eingebrannt hat in das Gedächtnis vieler Menschen in diesem Land. Der 11. März 2009, als im schwäbischen Winnenden ein ehemaliger Schüler in die Albert-Will-Realschule eindrang und die Waffe gegen Schüler und Lehrer richtete. 10 Jahre ist der Amoklauf heute her. Katharina Kurz berichtet.
Auch lange nach der offiziellen Gedenkfeier kommen noch viele Menschen an das Denkmal für die 15 Opfer des Winnender Amoklaufs. Sie zünden Kerzen an und stellen sie an den mächtigen Bronzering im Winnender Stadtgarten. Manche stehen mit gesenktem Kopf da, manche fahren mit den Fingern die Namen der Opfer nach, die in den Ring eingraviert sind. Die Albert-Will-Realschule, in der Täter vor 10 Jahren das Feuer eröffnet hatte, liegt nur wenige 100 Meter entfernt.
Den Tag, den werde ich nie vergessen.
Wenn man gerade hier sich in Winnenden an so einem Gedenktag aufhält, ein bedrückendes Gefühl, weil man weiß, dass so viele Menschen durch so tragische Weise ums Leben gekommen sind.
Also meine Gedanken sind einfach bei den Eltern.
Begonnen hatte der Gedenktag für die Opfer des Amoklaufs mit einer Menschenkette von Schülern von der Albert-Will-Realschule zum Denkmal. Die Kirchenglocken im ganzen Ort hatten geläutet und die Namen der Opfer wurden am Denkmal verlesen. Dort sagte der Winnender Oberbürgermeister Hartmut Holzwart:
10 Jahre nach dem Ereignis von 2009 wünsche ich uns und allen Menschen auf unserem Planeten weiterhin die notwendige Achtsamkeit, um auch in Zukunft gut miteinander leben zu können.
Oberbürgermeister Holzwart lobte auch die Arbeit der Stiftung gegen Gewalt an Schulen. Sie war aus dem Aktionsbündnis hervorgegangen, das von betroffenen Eltern nach dem Amoklauf gegründet wurde. Zunächst hatte sich die Initiative vor allem für eine Verschärfung von Waffengesetzen stark gemacht. Mittlerweile liegt der Schwerpunkt auf Gewaltprävention. Für das aktuelle Projekt Safe Stories Against Violence haben sich Schüler in Videos, Skulpturen und Bildern überlegt, wie man mit Gewalt umgehen kann. Stiftungskurator Andreas Sölzer:
Wir wollen einfach für das Thema ein bisschen sensibilisieren. Wir möchten es eigentlich im Ansatz schon ersticken. Und wir haben auch in der Zwischenzeit ja 3 Anti-Gewalt-Trainer, die für uns arbeiten, die auch in die Schulen gehen, dass die Schüler auch das feststellen können, wie wichtig das Ganze ist, gewaltlos zu agieren und nicht gleich bei jeder Kleinigkeit dann gewalttätig zu werden.
Die Kunstwerke der Schüler wurden in einem Buch zusammengefasst, das die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann am Gedenktag in Winnenden überreicht bekam.
Ich glaube, es ist heute ein Tag, gerade darüber nachzudenken, mit wie viel Warmherzigkeit, mit wie viel Empathie, mit wie viel Verantwortungsbewusstsein wir selber als Erwachsene gegenüber unserem Nächsten auftreten, aber gerade das, was wir auch unseren Kindern und Jugendlichen mitgeben. Und die Herausforderung ist eine große, und wer sich dieses Buch anschaut, der sieht, wie viele Gedanken sich junge Menschen darüber gemacht haben.
Beteiligt haben sich auch Schüler der Albert-Will-Realschule. Die Schule hat es geschafft, sich nach dem Amoklauf eine neue Identität zu geben. Mit einem umgebauten, hellen Schulgebäude, mit hohen Anmeldezahlen, aber auch mit einem Gedenkraum, in dem weiße Pulte an Schüler und Lehrer erinnern, die hier gestorben sind. Entsprechend lautete auch der Appell des Winnender OBs Hartmut Holzwart:
Ich bitte Sie alle um Ihr Eintreten für eine friedliche Zukunft. Ein Einsatz, der trotz Rückschlägen nie enden darf.
Und damit enden diese Informationen am Abend. Am Mikrofon war Marina Schweitzer.